Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Einverstanden, ja. Also ich muss schon sagen, es war Spaß, ja. Nicht, dass manch einer sagt, jetzt wird er größenwahnsinnig. Aber ist es nicht so, man hebt ja Menschen manchmal gerne auf den Sockel, oder? Und da sind wir Christen auch nicht davor gefeit. Das sind Menschen, die haben so besondere Aufträge, die können vielleicht auch durch ihre Möglichkeiten viel bewirken. Und sofort hebt man sie auf den Sockel. Und dann hat man Erwartung, dass sie vielleicht ein bisschen mehr glauben als die anderen, ein bisschen mehr Gottvertrauen haben als die anderen, ein bisschen mehr auch Vollmacht haben für Dinge. Und man hat so die Erwartung, das sind so Christen, die ein bisschen über den anderen stehen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit in einem Altenheim. Da kam eine Dame nach einer Bibelstunde auf mich zu und sagt, haben Sie als Pastor eigentlich auch noch Anfechtung? Ich habe gesagt, nee, kenne ich gar nicht, was ist das? Ja. Nee, ich habe gesagt, ja klar, ja, ist doch Thema in unserem Leben und nicht nur Anfechtung, sondern ich kenne auch Sünde in meinem Leben. Kam doch danach wirklich eine andere Dame, Witwe von einem Pfarrer, nimmt mich beiseite und sagt, als Pastor spricht man aber darüber nicht. Ich dachte mal, zum Glück bin ich nicht mit ihr verheiratet gewesen. Man hebt doch Leute ganz schnell auf einen Sockel. Kennt ihr solche Sprüche? Von dem hätte ich das nicht erwartet. Ja, sofort auf dem Sockel. Ja, aber ja, der ist doch Pastor, der ist doch Leiter von dem, der ist doch Papst, der ist doch. Ja, von dem hätte ich das nicht erwartet. In Klammer, von den anderen schon, die dürfen. Merkt ihr diese Widersprüchlichkeit? Und ich glaube, die Gefahr ist, je höher man Menschen auf dem Sockel steht, desto höher ist die Fallhöhe, nach der man nach unten kommt. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, jeder Mensch ist ein Allesündensünder. Ich hätte eigentlich noch das Tun reinfügen wollen, aber es hat nicht gepasst. Ja? Alle Sünden tun Sünder. Ja, ich glaube, jeder Mensch, jeder Christ ist eigentlich zu jeder Sünde in der Lage. Und dass er sie nicht tut, liegt manchmal nur daran, dass er keine Gelegenheit hat. Und wenn man hineinschaut in das Leben von Menschen, die wirklich so scheitern, manchmal auch überraschend scheitern, die dann manchmal danach sagen, ich hätte nie gedacht, dass mir sowas zustößt. Hätte nie gedacht, dass ich dazu in der Lage bin. Wir wollen heute zwei Glaubenshelden anschauen, Mose und Aaron. Und die standen auf dem Denkmal. Zu denen hat man aufgeblickt. Ja, was hat Mose alles gemacht? Pharao, Ägypten und dann diese Versorgung des Volkes und. Aaron, der erste hohe Priester im Volk, mit besonderen Rechten Gott nahe sein zu dürfen. Mose, den man extra noch sagt, er war Freund Gottes, er hat Gott erlebt in einer Art und Weise wie kein anderer. Er konnte Gott nah sein wie kein anderer. Und den hätte man die Denkmäler gebaut, wahrscheinlich sogar ein bisschen höher als die anderen. Und diese beiden Männer, sie erleben, wie sie in einer Situation scheitern, die sie vorher erfolgreich eigentlich schon bewältigt hatten. Und wir merken, wie hier Glaubenshelden vom Denkmal stürzen. Und wie Denkmäler zerbrechen, und ich sage bewusst auch Gott sei Dank zerbrechen, weil man damit nicht in diese falsche Richtung geht und denkt, ja, die heben wir auf den Sockel und dann läuft das alles. In der Geschichte Israels sind wir in einem besonderen Abschnitt angekommen. In einem Abschnitt, in dem uns beschrieben wird, wie es wieder zu einem ganz neuen Aufbruch kommt. Sie hatten 38 Jahre in der Wüste mittlerweile hinter sich. Das letzte Mal hat man davon gesprochen, wie sie dann Gottes Misstrauen ausgesprochen hatten, als sie an der Grenze zum Land Kanaan standen, als die Kundschafter zurückkamen und sagen, das ist ein großartiges Land, aber wir werden es nie einnehmen. Und da kann Gott auch nichts dran ändern. Und dann wird so beschrieben, wie das Volk immer mehr in diese Frust, in diesen Frust abgestürzt ist, wie sie mit Gott und mit Mose gehadert haben. Und die beiden Männer, Josua und Kaleb, die als Kundschafter ebenfalls dort waren, die sagten, ja, das Land ist stark und es ist gut befestigt und sind starke Menschen, aber wir haben einen großen Gott an unserer Seite. Lasst uns hineingehen. Diese beiden hat man einfach mundtot gemacht. Man wollte sie sogar steinigen und hätte Mose mit auf die Reise ins Jenseits geschickt. Und dann hat Gott diese Konsequenz gezogen und gesagt so, von dieser Generation, die andauernd mir misstraut, wird keiner dieses Land betreten. Ihr geht zurück in die Wüste und dann hat das Volk einen langen Weg gemacht. Ihr könnt es hier so in etwa sehen. Es hat sich hier bei Kadesh Barnea ereignet. Und dann hat Gott sie zurückgeschickt, einmal in den Sinai, dann in diese Araba-Senke, in die Wüste Zin. Ja, erstaunlich, in der Bibel wird über diese Zeit so gut wie nichts beschrieben. 38 Jahre, die fast totgeschwiegen werden. Was beschrieben wird, ist, dass sie ständig immer wieder mit Gott gehadert haben, dass sie ständig Mose in Frage gestellt haben und dass sie nicht einverstanden waren mit ihrem Leben in der Wüste. Ansonsten 38 Jahre, erstmals ein fast weißes Blatt in dieser Geschichte des Volkes Israel. Aber jetzt standen sie wieder hier in Kadesh Barnea, Entschuldigung. Und man hat den Eindruck, jetzt ist dieser lange Umweg, 38 Jahre, ist zu Ende gegangen. Und das, was dort sichtbar wird, als sie da angekommen sind, da sagt Gott, und jetzt gehen wir hinein in dieses Land. Und dann wird 4. Mose 20 beschrieben, wie sie sich vorbereiten, in diesen Aufbruch in das Land hineinzugehen und wie sie dann wirklich aufbrechen. Und genau an dieser Schwelle, dort, wo dieser neue Abschnitt angebahnt wird, genau da scheitert Mose und Aaron. Und dann lesen wir diesen Bericht und ich lese ihn euch aus 4. Mose 20. Im ersten Monat des Jahres kam die ganze Gemeinde der Israeliten in die Wüste Zin. Das Volk blieb eine Weile in Kadesh. Dort starb Miriam und wurde auch dort begraben. Es gab kein Wasser für das Volk, darum lehnte es sich gegen Mose und Aaron auf. Die Gemeinde begann mit Mose zu streiten. Wenn wir doch umgekommen werden, als unsere Brüder vor dem Herrn ums Leben kamen, warum hast du die Gemeinde des Herrn in diese Wüste geführt? Sollen wir und unser Vieh hier etwa sterben? Wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt, wenn du uns an einem so üblen Ort bringst? Hier kann man nichts anbauen, keine Feigen, keine Trauben, keine Granatäpfel. Es gibt nicht einmal Wasser zu trinken. Mose und Aaron wichen vor der Gemeinde bis zum Zelt der Begegnung zurück. An seinem Eingang warfen sie sich zu Boden. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn und der Herr sagte zu Mose, nimm deinen Stab, dann sollst du zusammen mit deinem Bruder Aaron die Gemeinde versammeln. Vor ihren Augen sollt ihr mit diesem Felsen reden, dann wird er Wasser hervorbringen. So wirst du Wasser aus ihm fließen lassen, damit die Gemeinde und das Vieh zu trinken haben. Mose holte seinen Stab aus dem Zelt der Begegnung, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Gemeinsam mit Aaron rief er die Versammlung bei dem Felsen zusammen und sagte, streitsüchtig seid ihr, hört zu. Haltet ihr es für möglich, dass wir Wasser für euch aus diesem Felsen fließen lassen? Dann hob Mose seine Hand, er schlug zweimal mit seinem Stab gegen den Felsen. Sofort floss so viel Wasser heraus, dass die Gemeinde und ihr Vieh davon trinken konnten. Der Herr aber sagte zu Mose und Aaron, ihr habt nicht an mich geglaubt. Ihr habt den Israeliten nicht vor Augen geführt, dass ich heilig bin. Deswegen dürft ihr diese Versammlung nicht in das Land führen, das ich ihnen geben werde. Von da an hieß die Quelle Wasser von Meriba, das heißt Streitwasser. Denn hier hatten die Israeliten Streit mit dem Herrn. Hier erwies er sich für sie als heilig. Spannende Begebenheit. So direkt an der Schwelle in den neuen Aufbruch in das Land hinein. Lass uns dieses Geschehen zunächst mal anschauen, um zu verstehen, was hat sich hier ereignet. Und dann einige Konsequenzen für uns fragen, was bedeutet das für uns, für unser Leben? Eigentlich wird nur ganz kurz beschrieben, an dieser Schwelle zum Land Kanaan stirbt Miriam. die ältere Schwester von Mose, die auch Prophetin genannt wird. Und nach der Trauerzeit beginnt das Volk sofort wieder zu murren. Und wenn man weiß, wo das war, kann man auch verstehen, dass sie gemurrt haben. Es war die Wüste Zin und die sieht so aus. Und sie waren dort und es, was klar war, wir haben nicht genug Wasser und das Essen schmeckt uns auch nicht mehr. Manna, 38 Jahre. Stell dir mal vor, 38 Jahre, Schweinebraten. Da hast du ja auch irgendwann die Nase voll, oder? Oder Tofu, 38 Jahre. Oder ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ja? Also die Männer, die Frauen, die Kinder, sie alle sagten, es fehlt uns nicht nur das überlebenswichtige Wasser, sondern auch das andere, was da ist. Es reicht uns. Mose, Oberkante, Unterlippe. Wir wollen nicht mehr. Und dann fahren sie aber schwere Geschütze auf. Und diese schweren Geschütze heißen, es war ein einziger Irrweg, in Ägypten aufzubrechen und bis hierher zu gehen. Damit machen sie einen Strich durch die ganze Geschichte Gottes und sagen, das, was Gott bis heute getan hat, war ein einziger Irrweg. Und es war ein einziger Fehler, dass wir uns da auf diesen Weg aufgemacht haben. Damals unsere Eltern, unsere Großeltern. Und es war ein einziger Irrtum, dass wir darauf vertrauen, dass dieser Gott es gut mit uns meint. Und von dem, was er uns versprochen hat, ist nichts sichtbar. Da sagen sie, ja, wo sind denn die Feigen? Wo ist denn dieses Land, wo Milch und Honig fließt? Wo ist denn das Gute, was Gott versprochen hat? Also, wenn du diese Wüste vor Augen hast, dann siehst du nichts von dem, was Gott versprochen hat. Das war auch für Kanaan gedacht. Noch ein paar Kilometer weiter, noch ein Abschnitt weiter. Für das Volk aber eindeutig, dass sie sagen, wir sind nicht mehr bereit, uns auf diesen Gott und auf seinen Weg einzulassen. Schnauze voll. Besser wären wir in der Wüste gestorben. Besser wären wir umgekommen mit denen, die Gott gestraft hat, weil sie so gegen Gott gehadert haben. Für uns ist irgendwo das Ende erreicht. 38 Jahre nachdem die Vorfahren an diesem Ort gegen Gott gehadert und Gottes Misstrauen ausgesprochen haben, tun es ihre Kinder genauso wieder. Und Mose und Aaron und alle anderen müssen erkennen, dieses Volk hat sich nicht geändert. Die Menschen sind gleich geblieben. Sie sind immer in der Lage, gegen Gott sich aufzulehnen. Und dann wird uns beschrieben, wie Mose und Aaron wie so oft zuvor zu diesem Zelt der Begegnung gingen, zu diesem Zelt Gottes, sich vor ihnen auf den Boden warfen, aus Ausdruck von Verzweiflung und vor Ehrfurcht vor Gott und gebetet haben, Gottes Hilfe erfleht haben. Und Gott gibt dem Volk diese Lösung, er gibt Mose und Aaron dann diesen Auftrag. Und der Herr sagte zu Mose, nimm deinen Stab, dann sollst du zusammen mit deinem Bruder Aaron die Gemeinde versammeln. Vor ihren Augen sollt ihr mit diesem Felsen reden, dann wird er Wasser hervorbringen. So wirst du Wasser aus ihm fließen lassen, damit die Gemeinde und das Vieh trinken kann. Der Stab, ganz Besonderes, das war der Stab, den Mose damals bei seiner Berufung am brennenden Dornbusch in der Hand hatte. Das war der Stab, durch den Gott Wunder gewirkt hat in Ägypten, die diese Freiheit für die Israeliten gebracht haben. Das war der Stab, den Mose über dem Schilfmeer ausgebreitet hat und Gott ihm den Weg gebahnt hat. Das war der Stab, mit dem Mose schon einmal einen Felsen geschlagen hat und Wasser hervorgekommen ist. Dieser Stab, er lag in diesem Zelt der Begegnung in der Gegenwart Gottes, wahrscheinlich vor der Bundeslade. Und er war Ausdruck für die Macht Gottes, durch die, mit der er durch Mose handelt. Und es war auch Ausdruck der Berufung von Mose. Und Gott sagt, nimm diesen Stab und rede zu diesem Felsen und dann werde ich Wasser geben. Wasser für das Volk. Und Mose nimmt den Stab und dann handelt er verhängnisvoll. Und da heißt es nur, Mose holte seinen Stab aus dem Zelt der Begegnung, wie es der Herr ihm befohlen hatte. Gemeinsam mit Aaron rief er die Versammlung bei dem Felsen zusammen und sagte, streitsüchtig seid ihr. hört es zu. Haltet ihr es für möglich, dass wir Wasser für euch aus diesem Felsen fließen lassen? Dann hob Mose seine Hand, schlug zweimal mit dem Stab gegen den Felsen und dann heißt es, und dann kam das Wasser. Verhängnisvoll. Weil Mose hier zwei entscheidende Fehler macht. Und diese Fehler für ihn eigentlich zum Scheitern führen. Zum einen sollte er zu dem Felsen sprechen. Aber er spricht zum Volk. Und er ist nichts von dem anbahnen, was Gott tut, sondern es ist nur Ausdruck von Frust. Ja, ihr seid eigentlich nur streitsüchtig. Mose gibt es zurück und sagt, ich habe genauso die Schnauze voll von euch, wie ihr von mir. Ihr hängt mir genauso zum Hals raus, wie ich euch. Eine völlig falsche Perspektive. Aber noch schlimmer war, dass Mose dann sich in den Mittelpunkt stellt. Sich und Aaron. Können wir euch Wasser geben? Glaubt ihr daran? Glaubt ihr, dass wir für euch sorgen können? Glaubt ihr das? Und auf einmal nichts mehr die Rede von Gott. Glaubt ihr, dass Gott euch versorgt? Glaubt ihr, dass er, Gott wird an den Rand gedrängt? Und Mose rückt sich als den Entscheidenden in den Mittelpunkt. Er stellt sich auf den Sockel. Er baut sich das Denkmal. Er sagt, wir sind die Wasserspender, wir sind die Lebensgeber, wir sind die Versorger. Und Gott, der hat dafür zu sorgen, dass wir das sein können. Gott hat dafür zu sorgen, dass wir auf dem Sockel stehen. Und dann schlägt er diesen Felsen. Und die Ursache wahrscheinlich, weil er einfach zutiefst frustriert war. Irgendwo am Ende angekommen ist. Und es scheitern als Ergebnis von dem ständigen Murren des Volkes. Und dann sagt Gott, Mose, das Wasser ist zwar gekommen, aber Erfolg ist nicht immer Ausdruck vom Beifall Gottes. Das Wasser ist gekommen, aber der Herr sagte, ihr habt nicht an mich geglaubt. Ihr habt den Israeliten nicht vor Augen geführt, dass ich heilig bin. Deswegen dürft ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen. Das ist unheimlich hart. Einmal daneben gelangt und Gott sagt Schluss. Das ist doch unheimlich hart. Und was Gott hier Mose kritisiert, er sagt, ihr seid diejenigen, die hier ein Exempel des Unglaubens statuiert haben. Ein Denkmal des Unglaubens. Und dieser Unglaube heißt, dass ihr nicht auf mich gehört habt. Ich habe gesagt, redet zu dem Felsen. Und dann werde ich ein Wunder tun. Und ihr habt getan, was ihr wolltet. Das ist Unglauben. Ihr habt es einfach ausgeblendet. Und ihr habt mich nicht geheiligt. Ihr habt euch in den Mittelpunkt gerückt. Ihr habt euch groß gemacht. Und es hat mich klein gemacht. Und deswegen endet euer Weg an der Grenze zu dem verheißenen Land. Deswegen werdet ihr das Volk nicht hineinführen. Ein paar Monate später stirbt Aaron, wird begraben. Und Mose wird dann später an der Grenze zu dem verheißenen Land ebenfalls von Gott zu sich genommen. Und ganz spannend ist, dass Mose dann in der Rückschau nochmals erzählt, 5. Mose 3, dass er sagt, und dann waren wir an der Grenze des Landes und ich habe Gott nochmals angefleht, lass mich doch hineingehen. Wenigstens nochmal sehen, wie es ist. Und Gott sagt nein. Und da heißt es so schön, halt den Mund, wir reden nicht mehr darüber. Aber du darfst hineinschauen. Du darfst etwas sehen von der Schönheit des Landes. Aber weil du mich entehrt hast, weil du dich so in den Mittelpunkt gestellt hast, wirst du das Land nicht betreten. Wisst ihr, das heißt nicht, dass Gott nicht zum Ziel kommt. Denn er sagt, Mose und Aaron, ihr werdet nicht hineinführen in das Land, das ich den Israeliten geben werde. Damit macht Gott deutlich, das Volk kommt nach Kanaan. Ich komme zu meinem Ziel, auch wenn Verantwortliche scheitern. Ich kann mein Werk tun, auch wenn Menschen da scheitern. Für mich ein Exempel des Scheiterns. Ein Exempel, wo man sagen muss, da hat Gott selber gezeigt, dass Menschen, die er sich erwählt, immer auch nur Menschen sein dürfen. Er hat Mose nicht die Zugehörigkeit zu sich entzogen. Aaron ist bis zu seinem letzten Atemzug hoher Priester geblieben. Mose bis zu seinem letzten Atemzug Leiter des Volkes. Aber ihr Versagen, ihr Scheitern hat Folgen gehabt. Dass es eben nicht so gegangen ist, wie Gott es gedacht hat. Sie das nicht gesehen haben, was Gott eigentlich bereit hatte. Aber er hat ihnen niemals die Zugehörigkeit zu sich entzogen. Und jetzt, was lernen wir da draus? Ich glaube, wir müssen das Erste sehen, lasst uns realistisch werden. Denk nochmal an die Denkmäler. Wahrscheinlich hätte man Mose gefragt, Mose, du, glaubst du, dass du irgendwann Gott an den Rand drängst und dich wichtiger nimmst als Gott? Der hätte gesagt, niemals. Was denkst du denn? Und vor allem nach so viel Erfahrung, die ich habe. Das ist in den letzten 38 Jahren nicht passiert. Warum soll es denn jetzt passieren? Ich habe es doch gelernt. Und eigentlich muss man sagen, nee. Selbst wenn in der Vergangenheit alles glatt gelaufen ist, kann keiner für sich garantieren und sagen, das wird mir nicht passieren, ich werde Gott immer die Treue halten, es wird immer so laufen. Ich glaube, wir müssen an der Stelle realistisch werden. Das Scheitern gehört zum Glauben und zum Leben eines Christen. Die Bibel ist voll mit Menschen. Petrus. Andere, die merken, wir können nicht halten, was wir Gott versprochen haben. Und jeder kennt wahrscheinlich auch Menschen, wo er sagt, ja, diese Menschen, das sind welche, die sind gescheitert, als Christen gescheitert. Das sind Menschen, die irgendwo in ihrem Auftrag, in ihrem Glauben auf einmal so diesen Bruch erlebt haben. Lasst uns realistisch sein. Scheitern ist Teil des Lebens und Glaubens. Und wer das vor Augen hat, geht barmherziger mit denen um, die scheitern. Auch mit sich selber. Ich kann natürlich anderen sagen, ja, von dem, das hätte mich nie gedacht und ich bin enttäuscht von dem und so weiter. Kann ich alles sagen. Aber ich muss immer dazu andenken, auch ich bin in der Lage dazu. Und wie möchte ich, dass andere dann über mich sprechen? Möchte ich, dass andere so mit meinem Scheitern umgehen, wie ich mit ihrem Scheitern umgehe? Wir lernen hier in dieser Begebenheit, seid realistisch. Scheitern ist Teil des Glaubens. Und Gott verhindert es nicht immer. Aber der Gescheiterte hat immer einen Platz bei Jesus. Für mich so eindrücklich Petrus. Wo Jesus nicht sagt, jetzt hast du es aber wirklich verspätet. Sondern wo er sagt, Petrus, mit deinem Scheitern, lass uns noch anfangen. Er nimmt nicht immer die Folgen weg, aber er nimmt den Gescheiterten immer an. Und das Zweite, was wir lernen, das ist, bleibt gelassen. Scheitern tut weh. Wenn ein Denkmal fällt, wenn man selber stürzt, das tut weh. Und es hat auch Folgen, die einen irgendwo belasten können. Ja, wie oft wird Mose und Aaron noch im Zelt gesessen sein bei Aaron und gesagt haben, Mensch, dass uns das passiert. Dass wir so kurz bevor wir am Ziel sind, dann das ganze Zeug verkacken. Das ist ein Schmerz. Aber die Gelassenheit heißt, und Gott kommt trotzdem zum Ziel. Das ist nicht das Ende der Geschichte Gottes. Nicht das Ende der Geschichte Gottes mit meinem Leben als Gescheiterter. Aber auch nicht das Ende der Geschichte Gottes mit dem Volk und mit dem Auftrag, den er uns gegeben hat. Vielleicht hat Mose dann manchmal zu Aaron sagen können, Aaron, und die Israeliten kommen trotzdem nach Hause. Und sie werden trotzdem das Land bekommen. Und wir können dieses Werk Gottes gar nicht verhindern. Und wir können nicht verhindern, dass Gott damit trotzdem noch was macht. Und es ist so diese Gelassenheit. Wisst ihr, man kann durch Scheitern in eine Selbstanklage, in eine Selbstzerfleischung kommen. Und kann immer sagen, Mensch, warum ist mir passiert? Und ich habe das und ich habe und ich habe. Und gelassen sein heißt, vertraut darauf, Gott macht schon noch was draus. Blaise Pascal, dieser Mathematiker, er hat einen Satz geprägt. Und ich habe die Karte mit diesem Satz bei mir im Büro stehen, weil ich manchmal in Gesprächen dann daran erinnert werde. Und er hat auf diesen Satz geprägt, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken meines Lebens machen kann, wenn ich sie ihm ganz überlasse. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken meines Lebens machen kann, wenn ich sie ihm ganz überlasse. Auch den Bruchstücken des Scheiterns. Gott ist größer als mein Scheitern und es macht uns Mut zum Neuanfang, zum Weitergehen, einfach damit zu rechnen, dass er was draus macht. Und das Letzte heißt anspruchsvoll sein. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn es so easy ist, dann ist ja Scheitern einzupreisen, ja, warum anstrengen? Ja, lass uns einfach jetzt los. Ja, Mose kann sagen, wenn die mich frustrieren, kann ich da mal wieder die Sau rauslassen den Israeliten gegenüber. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, Mensch, ja, leb einfach, wie du willst. Nein, sei anspruchsvoll. Das, was Mose und Aaron verloren haben, das wäre so lohnenswert gewesen. Dafür nochmal zu kämpfen. Dieses Weg in das Land wäre die Mühe wert gewesen, diese Emotion doch zurückzuholen. Und ich glaube, für uns, es gibt so vieles, wo es sich lohnt, in der Spur Gottes zu bleiben. Weil das, was Gott dadurch gibt, so viel lohnenswerter ist, als das, was wir verlieren. Und er nimmt nicht einfach die Folgen weg. Manches werden wir aus der Hand geben, durch Scheitern und werden wir nicht mehr bekommen. Und Gott sagt, sei doch anspruchsvoll. Sei wachsam dir gegenüber. An diesen wunden Punkten, wo das Scheitern vor der Tür steht. Wo die Dame mich fragte, kennen Sie auch noch Anfechtung? Und sagen wir es ja. Und ich kenne die Punkte, wo ich anfechtbar bin. Und ich weiß, worauf ich achten muss. Und es ist so lohnenswert, dann den Anspruch zu haben und zu sagen, ja, Jesus, ich möchte dir treu sein, ich möchte in deiner Spur bleiben. Und wenn das heißt, ich muss an manchen Stellen mich zurücknehmen, ich muss an manchen Stellen Dinge tun, dann will ich das tun, weil der Segen daraus so viel wertvoller ist als das, was ich verlieren würde. Und ich möchte dich ehren, ich möchte mit dem, was du tust, einfach Schritt halten. Das ist so ein innerer Entschluss. Jesus, ich möchte dir die Treue halten. Und dann merken wir, Mose, Aaron, Denkmal, eigentlich kann man doch nicht für sich garantieren, oder? Eigentlich hat man es doch nicht in der Hand. Und dann habe ich Jesus vor Augen, der dem Petrus sagt, Petrus, ich weiß, dass du nicht für dich garantieren kannst. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und in deinem ganzen Potenzial zu scheitern, stehe ich mit meiner Fürbitte, mit meinem Schutz über deinem Leben und deinem Glauben. Und das ist, was wir für uns genauso wissen dürfen, in diesem anspruchsvoll sein. Das geht nur, wenn Jesus an unserer Seite ist. Wir feiern jetzt das Abendmahl. Und Abendmahl heißt, dass Jesus die Gescheiterten einlädt und sagt, ihr habt bei mir Platz. Und dort wurde Scheitern Schuld vor Gott und vor Menschen bedeutet. Da sagt er, diese Schuld nehme ich weg. Ich habe sie mit in meinen Tod genommen, sie hat keine Bedeutung mehr für dich, wenn ich meine Vergebung über dein Leben ausspreche. Und du darfst mit den ganzen Scheitern, mit deiner ganzen Geschichte dich mir aussetzen, mich hineinnehmen und wissen, dass ich größer bin als alles, was dieses Scheitern zur Folge hat. Auch wenn du Folgen zu tragen hast, ich bin da und ich mache daraus einen Teil meiner Geschichte. Und du darfst dich an meiner Gegenwart stärken, sagt Jesus, weil ich in deinem Leben da bin, für dich eintrete und dir helfe, mir die Treue zu halten, mit mir unterwegs zu sein. Das Abendmahl, die Einladung jetzt, Jesus ganz konkret zu begegnen. Und wir hören jetzt ein Musikstück, Zeit vielleicht für so ein inneres Gebet, Zeit, wo man vielleicht nochmals ganz bewusst auch jetzt Jesus Dinge sagen kann. Man sagt, das habe ich jetzt so vor Augen und damit möchte ich dir ganz bewusst begegnen. Ich lade euch ein, dass wir diese Zeit nutzen, einfach für die Begegnung mit Jesus.